Hallo Enzo.
Hallo.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Unser allererster Podcast, unsere erste Folge, der Podcast Finance al Dente. Darum erstmal meine Frage, kannst du kochen?
Ja, also auch mal hallo von mir. Auch ich muss sagen, erste Mal Podcast, Premiere für mich. Und natürlich gleich eine schwierige Frage, kann ich kochen? Manche sagen so, manche so. Also ich würde von mir behaupten, beim italienischen Essen, ja, kann ich das ganz gut. Okay. Deswegen auch al dente.
Sehr
wichtig.
Wir wollen aber natürlich keine Kochrezepte austauschen, wobei das auch spannend sein könnte, sondern wir wollen auf Themen eingehen, die die Märkte bewegen, was man vielleicht in den Nachrichten liest, aber dann halt deinen Blick als Experten drauf werfen. Was heißt das für mich als Anleger? Wie sehen wir das als Asset Manager? Ich meine, die DWS verwaltet viele, viele Milliarden. Aber bevor wir einsteigen, würde ich sagen, stellen wir uns kurz mal vor. Vielleicht sagst du mal zwei Sätze zu dir.
Ja, also Vincenzo Edda, die Leute, die mich kennen, ist Enzo einfacher, ein bisschen Zungenbrecher. Man hört es gleich am Namen. Italienische Einwandererfamilie, aber seit dritter Generation in Deutschland. Dementsprechend, wenn es nicht gerade um Nationalspiel geht zwischen Italien und Deutschland, dann doch klar in Deutschland groß geworden. Und bin jetzt seit gut einem Jahr CIO. Habe vorher viele Rollen in der DWS begleitet. Von daher freue ich mich immer schon über Märkte begeistert.
Und CIO ist Chief Investment Officer.
Ja.
Das heißt, du bist unser Chef-Anlagestratege. Bevor ich dir dazu eine Frage stelle, sage ich noch mal kurz was zu mir. Ich bin Jacqueline Vollmers und mein Team und ich, wir sind für die digitalen Kanäle der DWS, also für Webseiten und Videos, global verantwortlich und bin auch schon ziemlich lange in der Firma, bin Rheinländerin.
Merkt man.
So, Chief Investment Officer, das heißt, du setzt ein bisschen die Marktmeinung der DWS, da bist du für verantwortlich. Heißt das, alles hört auf dein Kommando?
Schön wär's. Eigentlich ist es so, dass wir ganz viele Experten befragen, die eben auch die Fonds managen. Und wir sammeln im Endeffekt die Marktmeinung der wichtigsten Portfolio Manager global und schauen, dass man am Ende eine konsistente eine Meinung, die halt wirklich so an der passt. Also wenn jetzt Zinsen hochgehen, dann hat man normalerweise Korrelation zu Aktienmärkten. Und die Aufgabe ist im Endeffekt, zu einem Kernszenario zu kommen, das wir als das Wahrscheinlichste halten.
Jetzt ist ja gerade eine Menge los. Also wenn wir uns vor einem halben, dreiviertel Jahr unterhalten hätten, wäre vielleicht das gar nicht so spannend. Also da lief so der Markt so vor sich hin, alles war schön. Jetzt haben wir Schwankungen in den USA, die berühmten Magnificent Seven, also die Tech-Titel in den USA, sind, kann man fast schon sagen, runtergerauscht. Vielleicht jetzt ein bisschen polemisch, aber ist das der Abgesang für Tech? Ist das der Abgesang für die Region USA aus einer Anlegersicht?
Ich muss schon sagen, es sind spannende Zeiten. Also mittlerweile ist es so, während wir reden, könnte es sein, dass sich die Marktmeinung schon wieder leicht ändert, weil Herr Trump was Schönes postet. Das heißt, gerade Social Media ist extrem wichtig mittlerweile auch als Quelle für uns. Aber ich würde jetzt sagen, es gab schon sehr fundamentale Veränderungen im Markt. Also wenn man sieht, was in Europa passiert, wenn man auch sieht, wie Geopolitik sich verändert. Aber ich würde nicht sagen, dass wir den Abgesang der auf Neudeutsch glorreichen Sieben jetzt einläuten würden. Was passiert ist, sie waren sehr hoch bewertet. Die Fantasie war sehr, sehr hoch. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass aufgrund der neuen Situation viele Leute gesagt haben, ich nehme jetzt mal Gewinne mit für eine Weile. Und man muss einfach sagen, sie sind immer noch sehr gut bewertet und vor allem verdienen sie weiterhin noch sehr viel Geld.
AI, also KI, künstliche Intelligenz, das ist ja kein Thema, was weggeht. Und da werden wahrscheinlich ja auch diese Titel eine Rolle spielen, mitmachen und auch Treiber sein.
Oder? Da sind wir uns nicht so sicher. Okay. Also ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie sind so neue Technologien, wie kommen die an den Markt und welche Unternehmen sind die Profiteure, da muss man sagen, dass es eigentlich historisch immer so war, dass nicht unbedingt die Unternehmen die Technologie zuerst verbreitet haben, also das erste auch Businessmodell haben, sind nicht unbedingt die großen Profiteure. Wenn wir mal das Internet sehen, also jetzt, was jetzt die großen glorreichen Sieben machen, sie bauen ja die Infrastruktur. Und wenn man jetzt mal denkt, was ist die Infrastruktur fürs Internet? Naja, das waren die Unternehmen, die Router gebaut haben, die Kabel gelegt haben, also die großen Telekom-Konzerne, Cisco, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, Nortel Networks, die haben ganz viele Router gebaut. Die waren die ersten Profiteure und damit waren die auch teilweise hoch gefeiert an den Börsen. Aber die Facebooks und die Amazons und die Googles waren ja die, die dann am Ende wirklich davon profitiert haben. Und wir würden das ähnlich sehen, wenn es um KI geht. Wir glauben, dass viele Unternehmen, die davon richtig profitieren werden, vielleicht noch gar nicht am Markt sind. Deswegen sagen wir auch immer, breites Portfolio. Wir wissen nicht genau, wer die großen Profiteure sind. Und man sieht da so einen Moment wie DeepSeek, dieser chinesische KI-Algorithmus, der kam aus dem Nichts. Also wir sehen doch schon noch Disruption, wie man so schön sagt, auch von anderen Spielern im Markt.
Ja, da ist eine Menge Bewegung drin. Und ich glaube, das ist auch kein Thema, was sich so, also das entwickelt sich ja sehr schnell. Aber auf der anderen Seite, also ich sehe das auch in meinem Job mit KI. Man denkt dann, ach ja, dann drücke ich auf den Knopf und dann hören wir dich Chinesisch reden. Aber so einfach ist es dann ja am Ende doch nicht. Und ich glaube, das wird man wahrscheinlich in dieser Industrie noch viel sehen, dass da viel auch Fantasie ist, aber vielleicht noch nicht alles in den Unternehmen auch ankommt, oder?
Es gibt ja dieses berühmte Gesetz von Amara, das sagt, wir überschätzen Technologien kurzfristig und unterschätzen sie langfristig. Ich glaube, das ist bei KI nicht anders. Ich glaube, die Fantasie ist sehr, sehr groß. Die Realität im Unternehmen ist meistens noch nicht so groß. Da gibt es auch einige Hürden, die wir noch nehmen müssen. Aber eins ist klar, es wird, glaube ich, langfristig die Welt verändern. Und als Investor muss man halt einfach sagen, okay, wie geht man jetzt in der Zwischenzeit, in dieser Zwischenphase eigentlich damit um? Was real ist, ist, diese 4 der 7 glorreichen Unternehmen werden über 300 Milliarden, also nach unterschiedlichen Quellen, wenn jetzt die FT hat was dazu geschrieben, über 300 Milliarden investieren in neue Rechenzentren. Das ist reale Investition. Und wenn man mal 300 Milliarden zusammenfasst, der ganze Bundeshaushalt Deutschlands ist 410 Milliarden. Wow. Da hat man mal ungefähr eine Größenordnung.
Wir heißen ja Finance al Dente. Darum an dieser Stelle möchte ich einführen den Pasta, also den Nudelgarstufenindex. Und meine Frage an dich zu den Tech-Titeln. Ist das roh, ist das al dente oder ist das schon verkocht?
Das ist, würde ich sagen, zwischen roh und al dente. Ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, wieder einen Moment, in dem man drauf schauen muss. Aber man muss auch sagen, bei uns zu Hause wird natürlich auch mittlerweile auf Sekundenbasis die Pasta gekocht. Dementsprechend, glaube ich, wird es einfach spannend bleiben. Ich glaube, wir haben große Entwicklungen, was so Zölle angeht in den USA, viel Verunsicherung der Unternehmen. Ich glaube, dass die Themen derzeit, die Märkte treiben, nicht allein die glorreichen 7 sind, sondern viel mehr, wie viel Unsicherheit haben wir eigentlich. Und wie einfach ist es, mich als Unternehmen jetzt eine Investitionsentscheidung zu treffen? Also stellen wir uns vor, Jacqueline, du bist morgen CEO von einem großen Unternehmen.
Ah, wishful thinking.
Da ist die Frage jetzt, investierst du jetzt groß in die USA, kaufst du ein Unternehmen in den USA? Mhm. Ja, und dann ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen mache ich das eigentlich? Weil ich weiß ja nicht, ob sich das morgen alles wieder ändert.
Ja, und im Moment ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Leute dann sagen, ja, kommen Zölle, kommen keine Zölle. Ist das alles nur, solange Trump da ist und danach wird wieder alles gut? Also sitze ich das aus? Das hat ja auch irgendwie so Bandbreiten. Also ich muss sagen, du bist da ja absolut der Experte. Ich kann da zum Teil einfach gar nicht die Tendenzen einschätzen. Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass es ja schon irgendwie Bewertungen oder Charts gibt von wegen, der Zoll geht 1% hoch. Was passiert dann mit dem Inlandsprodukt? Irgendwie ja. Sowas, ne? So war das.
Also wir schauen uns schon ziemlich genau an, was bedeutet das für die Wirtschaft, wenn Zölle kommen. Das Problem ist, das Thema Zoll ist hochkomplex. Dementsprechend gibt es natürlich hochkomplexe Modelle dazu. Am Ende sind Zölle nicht gut für die Wirtschaft. Ich habe ganz, ganz vereinfacht gesagt, wie schlecht sie sind, ist dann je nach Modell mal mehr und mal weniger. Aber ich glaube, da sind wir uns schon in der Wissenschaft schon Jahrzehnte einig, dass das grundsätzlich eine Steuer ist. Und zwar Steuer auf den Konsumenten. Und ich glaube, entgegen der meisten Meinung, übrigens zahlt die Steuer der US-Konsument, weil wenn er Zölle hat, dann werden erstmal die Waren teurer in den USA vor allem. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass Zölle erstmal nicht gut für die Wirtschaft sind und dann kann man lang diskutieren, ob es jetzt 0,2% ist, wie bei uns, dass wir sagen, für Europa sehen oder deutlich mehr. Das größte Problem, was wir haben, ist aber nicht unbedingt, dass Zölle kommen, sondern die Unsicherheit um die Zölle.
Also dieses, dass einfach nicht klar ist, dieses, dann kommt das.
Also wir haben mittlerweile ja Zölle, die innerhalb, also während des Tages einmal aufgelegt und dann wieder zurückgenommen werden. Das heißt, man sagt immer so schön Intraday-Charts. Das ist das erste Mal, dass es zu Zöllen sozusagen Realtime-Charts gibt.
Also das. Aber ich fasse mal zusammen. Du sagst also, USA nicht aus dem Auge verlieren. Tech-Titel sind definitiv nicht tot aus einer Anlegerbrille. Aber man muss ein bisschen diversifizieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen langen Atem haben irgendwie. Ne? Jetzt kochst du ja nicht dein eigenes Süppchen. Du hast schon gesagt, ich meine, wir haben eine Menge Experten im Haus. Aber du bist ja auch viel unterwegs. Also ich freue mich, dass auch unsere erste Folge zumindest schon mal physisch in einem Raum stattfindet. Du warst unterwegs, hast du mir vorher erzählt, und hast noch ein paar andere CIOs getroffen aus, ich glaube, weltweit. Wie ist denn da die Stimmung? Was bewegt die? Was fragen die? Worüber habt ihr diskutiert?
Also ich glaube, was Interessantes ist, das Hauptthema ist eigentlich, was macht Trump? Und gibt es den sogenannten Trump-Put? Da kann ich gleich nochmal drauf zukommen. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, was macht eigentlich Europa, was vor allem macht Deutschland? Also ich war, glaube ich, noch nie so beliebt in einem internationalen Umfeld wie derzeit, weil ich eben aus Deutschland komme und jeder sich zu mir gedreht und gesagt, und was passiert jetzt in Deutschland, was macht ihr? Glaubt ihr jetzt wirklich, es kommen Reformen?
Und die Erwartungshaltung ist hoch. Und was antwortest du denn? Was ist denn mit Deutschland? Was ist denn da los? Passiert da was? Und ist das gut für mich aus der Anlegerbrille?
Genau, also ich glaube, meine Antwort ist immer eine, die Frage ist, haben wir die Fähigkeiten und wollen wir gewisse Dinge tun? Und ich glaube, bei der ersten Frage, hätten wir denn die Fähigkeiten? Da hätte ich jetzt vor ein paar Monaten gesagt, können wir denn zum Beispiel mehr Geld ausgeben? Ja, da war die Antwort ganz klar, ja, wir können mehr Geld ausgeben. Also trotz Riesenfiskalpaket, trotz Schuldenpaket wird Deutschland auch in den nächsten Jahren immer noch eins der Länder sein mit der niedrigsten Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Also wir können das Geld ausgeben.
Weil das ist ja sicherlich, was ich meine, wenn man die Nachrichten liest, die Meinungen gehen ja auseinander. Ne? Viele sagen, ja, da muss unbedingt was getan werden. Und viele sagen, oh mein Gott, so viel Geld. Und wie sollen wir uns, ne? wir werden alle sterben, ist es sicher hoffentlich nicht. Aber sie sind besorgt. Also ne, vor allen Dingen, wenn vielleicht Leute jetzt nicht so in den volkswirtschaftlichen Themen drin sind. Kannst du das mal in Kontext setzen, wenn du sagst, Deutschland ist nicht so verschuldet wie andere?
Vielleicht mal zwei Datenpunkte dazu. Zum einen, also wenn man sich schaut, was für Zinsen zahlen, das zahlt denn jetzt der deutsche Staat, nachdem sie gesagt haben, dass sie jetzt viele Schulden aufnehmen. Je nach Zahlen kann man ja sich überlegen, wie viel es ist. Also viele Analysten sprechen von 1 Billion Euro. Wenn man aber schaut, wie haben die Zinsen reagiert, dann kann man sich anschauen, okay, welcher Teil der Zinsen hat sich denn wie bewegt. Es gibt den Teil zum Beispiel, der heißt, wie kreditwürdig ist denn, also wie viel muss ich bezahlen aufgrund meiner Kreditwürdigkeit als Land. Ja? Und wenn man sieht, das hat sich nicht bewegt, nachdem sozusagen dieses Paket publiziert wurde. Was sich eher bewegt hat, war einmal der Realzins, also die Erwartung des Wachstums und die Inflation. Also wir erwarten schon etwas höhere Inflation, haben wir auch in unseren Prognosen, sehen wir das auch, wir sehen auch etwas höheres Wachstum. Aber es war sogar so, dass eine der großen Ratingagenturen gesagt hat, dass sie das positiv für die Kreditwürdigkeit Deutschlands sehen, weil Deutschlands größtes Problem Wachstum sei und nicht unbedingt der Verschuldungsgrad. Also wir auf dem Finanzmarkt definitiv glauben, dass es wichtig ist. Wir glauben aber auch, dass es jetzt wichtig ist, dass man es investiert und nicht konsumiert. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und das Letzte, was auch wichtig sein wird, ist, dass wir jetzt auch weiterhin Strukturreformen brauchen, sonst wird es ein Strohfeuer.
Okay. Wenn wir dieses Fiskalpaket angucken, das ist ja so ein Teil, ist ja Infrastruktur, das heißt Sanierung von Autobahnen, ne? Mehr Schiene oder diese Themen. Da werden ja Firmen beauftragt, die haben dann mehr Umsätze, die sind im besten Fall auch an der Börse.
Was sie besonders gut machen, meiner Meinung nach, ist eben die Unternehmen rauszupicken. Und da gibt es durchaus thematische Fonds, die man sich anschauen kann. Wir haben auch Fonds, die sich nur um Infrastruktur kümmern. Und dann ist das halt ein sehr breites Feld. Also was ist Infrastruktur? Da gehört fast alles dazu. Und ich glaube, die große Debatte, die wir derzeit führen, ist, wo sollte der Staat investieren und wo brauchen wir privates Geld, was investiert wird? Und eins ist klar, man braucht auch weiterhin privates Geld. Die 500 Milliarden alleine, obwohl sie sehr viel sind, wird nicht reichen. Und das heißt, also ich persönlich glaube, dass der Staat da eingreifen muss, wo die Renditen nicht hoch genug sind für die Privatwirtschaft. Also, oder wo die so strategisch wichtig sind, dass man vielleicht auch kein privates Geld will. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Stromnetz nimmt, wenn man eine Trasse baut von Norden nach Süden, extrem wichtiger Teil zum Beispiel, wollen wir das, dass das ein Privatanleger macht oder wollen wir, dass der Staat das finanziert? Oftmals hat es daran gehapert, dass einfach Renditen nicht hoch genug waren, für private Anleger das zu tun. Oder dass man gesagt hat, gewisse Anleger möchte man vielleicht auch nicht unbedingt da sehen. Ja? Da ist ja die Frage auch geopolitisch, wen findet die Politik denn gut? Man erinnert sich da an die Diskussionen eines Hafenbetreibers in Hamburg. Da war ja dann auch die Frage, will man eigentlich ausländisches Geld in gewissen Infrastrukturprojekten sehen.
Ja, sicherlich auch ein Punkt, den man da im Auge haben muss.
Wenn man sich mal anschaut, 3 Billionen Euro liegt auf Konten als einfach nur Bargeld von deutschen Bürgern. Das ist extrem viel und wir haben auch das Rententhema. Kapitalgedeckte Rente in Deutschland im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt ist 7%. Der OECD-Durchschnitt ist bei 107%. Ja, also wir haben auch noch viel Potenzial innerhalb der Bevölkerung, die davon profitieren können, also jetzt mal abgesehen als Investoren.
Ja, das ist spannend. Also ich kenne ja diese Statistiken auch, dass die Deutschen wirklich, die sind sparsam, aber sie trauen sich nicht wirklich anzulegen und in Aktien reinzugehen. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, komm, wir machen mal einen Podcast und erklären das Thema vielleicht ein bisschen einfacher als, oder du kannst es dir anhören, du musst dich nicht einlesen, musst kein dickes Buch lesen.
Weißt du den Punkt, Mario Draghi in seiner berühmten Rede zu seinem Paket im Europäischen Parlament hat einen Satz gesagt, den fand ich sehr prägend, der hat gesagt, die Europäer sparen doppelt so viel wie die Amerikaner, sind aber deutlich ärmer. Und der Unterschied ist einfach nur, wie viel von dem Geld am Kapitalmarkt landet.
Ja, und ich habe auch ein schönes Bild, dass im Englischen ist es ja ein Kredit aufnehmen, ein anderer Begriff als im Deutschen. Im Deutschen ist es immer Schulden. Ja. Es klingt schon nach Schuld, es klingt nicht positiv. Und glaubst du, dass mit der neuen Bundesregierung zum Beispiel eine Kapitalrente kommt, also dass man Menschen wirklich stärker ermutigen wird, leg was für dein Alter an. Ich meine, wir könnten eine komplette Folge zum Thema demografischer Wandel, Altersvorsorge mit unseren Portfolio-Manager-Kollegen hier machen. Aber jetzt mal nur zu diesem Punkt kurz. Wie siehst du das?
Auch die vorherige Regierung hatte ja auch Pläne. Ich glaube, das Problem ist schon erkannt. Ich glaube, das ist jetzt auch parteiübergreifend erkannt. Wir müssen es halt nur machen. Kommen wir wieder zu unserem, haben wir die Fähigkeiten? Ja, wollen wir. Und je höher der Druck ist, glaube ich, desto mehr wollen wir normalerweise in Europa. Und wenn ich da eine positive Sache aus Trump nehmen kann, ist einfach, dass sich Europa in einer Art und Weise bewegt und eine Dynamik entwickelt hat, die wahrscheinlich ohne den Druck nicht zustande gekommen wäre.
Okay, ja, fairer Punkt. Pasta, Garstufenbewertung. Zum Thema Infrastrukturfonds. Ich nehme noch mal den Bogen kurz zurück, weil ich es eben nicht gemacht habe. Wie ist das denn? Roh, al dente oder schon verkocht?
Also wenn man sagt, dass roh, es kann noch sehr lange köcheln, bevor es richtig gut wird, glaube ich, sind wir roh. Wir stehen da ganz klar am Anfang. Wir haben auch viel mehr Möglichkeiten. Also Europa ist ein Land, das sehr stark bankenfinanziert ist und nicht kapitalmarktfinanziert. Also man kann das an ein paar Zahlen sehen, zum Beispiel man sieht, wie viel Vermögensgegenstände hat eine Bilanz einer Bank im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, sind es 300% in Europa, es sind 70% in den USA. Also die Banken haben viel weniger Vermögensgegenstände auf der Bilanz, weil viel mehr der Kapitalmarkt macht, also an Börsen oder in privaten angelegten Fonds etc. etc. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch in Europa kommen wird. Mehr Anleger, mehr Sparer, die davon profitieren können über die nächsten Jahre. Es werden viele Projekte ins Leben gerufen werden. Und ich glaube, das wird auch europaweit zu einer größeren Dynamik führen. Dementsprechend, glaube ich, ist da die Opportunität groß. Besonders, weil auch so Risikorenditeprofile sehr interessant sind für Anleger im Infrastrukturbereich.
Also Europa als Markt auch einfach spannend, als Anlagemarkt.
Absolut.
Was er ja eine ganze Zeit lang ehrlicherweise nicht war, war ja eher ein bisschen lame unterwegs, also ein bisschen langweilig.
Das Problem ist, Europa ist ja nicht ein Markt, sondern es sind 27 Märkte und es sind, ich glaube, über 40 Börsen und das ist ja die Komplexität, die wir immer noch haben, ist sehr groß. Wir alle haben schon von der Kapitalmarktunion gehört oder wie man sie jetzt neu nennt, also man hat einen neuen Versuch, man nennt sie jetzt Savings and Investments Union.
Klingt doch gleich viel schöner.
Klingt besser als Kapitalmarktunion, aber der Versuch sozusagen, dass das ein Markt wird, dass man als Investor in einen Markt investieren kann, die Regeln gleich sind, das ist unserer Meinung nach eine wichtige Strukturreform.
Mhm. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir unsere Portfolio-Manager, die das für uns tun und die richtigen Ecken raussuchen.
Richtig.
Ich fasse mal zusammen, Enzo. Also, die USA lassen wir nicht aus dem Auge. Müssen wir auch, weil Trump immer mal auf Social Media einen raushauen kann, der weltweit die Märkte bewegt. Infrastruktur ist spannend. Europa ist zunehmend spannend. Und im Summe, unser Pasta-Garstufen-Index köchelt, würde ich sagen. Also, es ist noch Bewegung nach oben und es ist noch nicht viel verkocht. Das ist ja schon mal positiv. Ich fand unser Gespräch sehr schön. Mir hat es viel Spaß gemacht. Gute erste Folge, fand ich. Nächstes Mal haben wir wahrscheinlich den Liberation Day, der am 2. April stattfindet, schon hinter uns. Dann werden wir auch vielleicht wissen, ob es Zölle gibt, wie hoch die sind und für wen die gelten. Spannend. Und der Bundestag hat sich ja jetzt da neu zusammengefunden. Vielleicht gibt es da auch heiße News, was die sich sonst noch so haben einfallen lassen. Ich würde dann auch gerne einsteigen, noch mal ein bisschen weiter in das Thema Geopolitik, mal über China reden, was die so treiben. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir.
Ich mich auch. Vielen Dank.